können. Danke für dieses Vorrecht, dass wir uns hier treffen können. Danke, dass wir auf dein Wort hören können, dass wir dein Wort haben. Und ja, danke, dass wir uns auf dich jetzt auch ausrichten dürfen in dieser gemeinsamen Zeit füreinander. Ja, Lob und Preis sei dir. Amen. Du schaffst das. Lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Steck den Kopf nicht in den Sand. Kopf hoch. Lass dich nicht unterkriegen. Halt die Ohren steif. Es gibt noch ganz viele solcher Sprüche, solcher angeblichen Ermutigungen, solcher Redewendungen. Sprüche, die ermutigen sollen zum Starksein. Sprüche, die ermutigen sollen zum Standhaftsein. Und für mich ist ein gutes Bild für Standhaftigkeit, für Stärke, der schiefe Turm von Pisa. Im Jahre 1173 war Baubeginn und während des Baus stellte man schon fest, dass er sich neigt. Dann hat man oben versucht, das anders schräger zu bauen. Und über die Jahrhunderte hinweg hat man immer wieder Maßnahmen gesetzt, damit dieser Turm gesichert wird, dass er nicht umkippt. Und nur deshalb steht er noch. Er sollte zum Beispiel 100 Meter hoch gebaut werden, ist aber nur 56 Meter hoch gebaut. Dann wurden auf einer Seite 900 Tonnen Bleibarren als Gegengewicht aufgestapelt. Dann gab es eine Stahlkabelverankerung. Und im Jahr 1999 wurden auf der höheren Seite, also unten im Boden, etwa 50 Kubikmeter Bodenmaterial entfernt, sodass das Erdreich nachgesackt ist. Der Turm hat sich etwas aufgerichtet und er gilt im Moment für die nächsten 300 Jahre als gesichert. Der Turm steht noch, aber nur, weil immer wieder große Anstrengungen unternommen wurden, dass er nicht umkippt. Standhaftigkeit. Darum soll es heute auch in der Predigt gehen. Das Thema lautet: Sei standhaft im Glaubenskampf mit dem Blick auf Jesus. Und ich lese uns den, vielleicht könnte mir jemand etwas Wasser bringen. Ich habe irgendwie einen trockenen Hals. Ich lese uns aus dem 2. Timotheusbrief, aus dem 2. Kapitel, die Verse 1 bis 13. Da heißt es: Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun, erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Danke. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten, wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Wir können aus unserem Bibeltext heute zwei Punkte mitnehmen. Erstens, werde stark in der Gnade Jesu. Und zweitens, erinnere dich an den Sieg Jesu. Erstens, werde stark in der Gnade Jesu. Unser Text beginnt mit den Worten: Du nun. Paulus hatte im Abschnitt davor einige Mitarbeiter, unter anderem den Onesiphorus, erwähnt. Und jetzt ging es wieder um Timotheus. Er wollte die Aufmerksamkeit auf Timotheus richten. Es ging um ihn, um sein Leben, um seinen Dienst, um seinen Glaubenskampf. Und wir sehen hier auch wieder diese liebevolle Anrede, mein Kind, dieses Vertrauen, das zwischen Paulus und Timotheus herrschte, trotz der Entfernung, und zwar in Jesus. Diese Verbundenheit. Paulus wollte Timotheus auf das Wesentliche hinweisen, auf die Basis unseres Glaubens, die Gnade Jesu, die Gnade Gottes. Gnade ist immer ein unverdientes Geschenk. Was hätten Timotheus diese Sprüche, die wir vorhin gehört haben, genutzt? Nichts. Sie hätten ihm nichts genutzt. Aber wir haben hier viel mehr als einen schönen, als einen frommen Wunsch, viel mehr als einen aufmunternden Spruch. Wir haben hier die Verbindung zur wahren Kraftquelle. Timotheus sei stark oder, wie es in manchen Übersetzungen heißt, werde stets gestärkt. Werde stark. Werde gestärkt in der Gnade, die in Jesus ist. Gnade. Und darauf, auf diese Gnade hatte Paulus schon im ersten Kapitel dieses Briefes hingewiesen. Dort heißt es in Vers 9, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Jesus hat den Himmel verlassen, die Herrlichkeit beim Vater. Er wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9. Und ein wichtiger Hinweis ist in dem Vers auch noch, das geschah aus Gnade. Aus dieser Gnade leben auch wir heute Tag für Tag, weil wir Menschen schwach sind, weil wir straucheln, weil wir sündigen, weil wir immer wieder aneinander schuldig werden. Ohne diese wunderbare, herrliche, unfassbar große Gnade könnten wir nicht leben, nicht einen einzigen Tag. Darum haben wir das so nötig. Werdet stark in der Gnade. Wie geht das? Indem wir Jesus unser Leben immer wieder neu hingeben. Am besten Tag für Tag, am besten schon mit dem Aufstehen. Indem wir in seinem Wort forschen, indem wir ihn immer mehr kennenlernen wollen. Indem wir mit ihm reden, indem wir ihn unser Leben bestimmen lassen. Und nicht nur als Beiwerk haben. Gerade und besonders in dieser Zeit. Jesus allein ist doch unsere Hoffnung. Er allein ist es, der uns trägt im Leben und im Sterben. Er allein ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Wir brauchen diese Gnade, die Gnade Jesu, dringend, wie die Luft zum Atmen. Und darum ist es so wichtig, dass wir in dieser Gnade Jesu stark werden. Paulus wollte Timotheus mit seinem Brief ermutigen. Und wir haben hier in den Versen 2-7 drei Ermutigungen. Die zweite und die dritte Ermutigung ist unterbrochen durch drei Beispiele. Wir haben zum einen die Ermutigung zum Dienst in Vers 2, die Ermutigung zum Leiden in Vers 3, dann kommen die drei Beispiele und dann noch eine Ermutigung zum Nachdenken in Vers 7. Also die Ermutigung zum Dienst, Vers 2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Diesen Vers haben viele christliche Werke als Leitvers, unter anderem die Bibelschule Brake, wo ich auch 3 Jahre lernen durfte, Gottes Wort studieren durfte. Manche haben diesen Vers auch als Spruch auf der Gebetskarte. Eine Auslegung, die ich im Rahmen meiner Vorbereitung gelesen habe, die geht von folgendem Szenario aus. Und ich finde es ziemlich nachvollziehbar. Timotheus sollte ja schnell zu Paulus nach Rom kommen. Das finden wir im Kapitel 4, Vers 9 und Vers 21, wo Paulus zweimal wirklich betont, beeile dich, komm zu mir, komm noch vor dem Winter, komm zu mir nach Rom. Darum sollte er diese Reise gut vorbereiten. Er sollte zum einen das Evangelium zuverlässigen und treuen Menschen anvertrauen, damit auch in seiner Abwesenheit das Wort Gottes weitergegeben werden konnte. Und zum anderen sollte er zum Leiden bereit sein, da er ja nicht sicher sein konnte, dass er wieder nach Ephesus zurückkommt. Es hätte auch gut sein können, dass er verhaftet wird, wenn er Paulus in Rom besucht. Denn die Christenverfolgung unter Kaiser Nero, die hatte schon etwa um das Jahr 65 nach Christus angefangen. Also für diese Auslegung spricht auch einiges vom Zusammenhang. Dann schauen wir uns jetzt genauer diesen Vers 2 an. Paulus hatte diese ermutigenden Anweisungen damals in eine bestimmte Situation hineingesprochen. Ja, das stimmt. Und trotzdem können wir daraus, denke ich, wichtige Prinzipien auch für uns heute ableiten, die für uns noch gültig sind. Wir sehen hier das Wort was und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das. Damit meint Paulus einfach wieder das Evangelium, die gesunde Lehre, das anvertraute Gut, wie wir es schon gehört haben in den letzten Predigten. Paulus gebraucht diese Begriffe immer wieder unterschiedlich, je nachdem, was er betonen möchte. Timotheus hatte Paulus immer wieder predigen hören, vor ganz verschiedenen Gruppen, zu unterschiedlichen Zeiten, bei unterschiedlichen Anlässen. Dieses kostbare Gut sollte Timotheus an Menschen weitergeben, anbefehlen, aber nicht an irgendwen. Diese Menschen sollten zwei Eigenschaften haben. Sie sollten erstens treu sein, und in dem Wert Treue steckt im Griechischen auch immer wieder drin, dass sie gläubig sind. Und hier wird aber noch betont, dass sie glaubwürdig sein sollen, vertrauenswürdig, zuverlässig. Und dann sollten sie auch fähig sein, andere zu lehren, also tüchtig geeignet. Und so ist es ja auch bei uns in der Gemeinde. Uns ist es wichtig, dass die Lehrenden treu und fähig sind. Und das gilt ganz allgemein, das gilt nicht nur für die Predigt am Sonntag. Und ich hoffe und bete, dass ich euch Gottes Wort in Treue weitergebe. Und ich hoffe, dass ich auch fähig dazu bin, dass ihr wenigstens einen Teil für euch, für euren Alltag mitnehmen könnt. Aber wie gesagt, das gilt nicht für die Predigt allein. Das gilt für die Kinderstunden, für die Jugend, das gilt für Hauskreise, für Frauenkreis, Seniorenkreis, überall da, wo Gottes Wort weitergegeben wird. Wir brauchen treue und fähige Geschwister, denn Gottes Wort muss weitergegeben werden. Und seit etwa 2000 Jahren wird es schon weitergegeben, von Generation zu Generation. Und unser großer und mächtiger Gott wacht über seinem Wort, dass es zuverlässig weitergegeben wird, dass nichts davon weggenommen wird, dass der Kern der Wahrheit erhalten bleibt. Gerhard hatte schon bei einer seiner Predigten darauf hingewiesen. Es ist wie bei einem Staffellauf. Bei einem Staffellauf, da muss das Staffelholz übergeben werden an den nächsten Läufer. Und gerade diese Weitergabe ist der entscheidende Moment. Wenn ich das Staffelholz fallen lasse, dann ist der Sieg dahin. Also erstens zum Dienst ermutigt. Zweitens zum Leiden ermutigt. Du nun, Vers 3. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Und wieder diese Verse, du nun. Wieder die Aufmerksamkeit auf Timotheus. Timotheus sollte die Widrigkeiten erdulden, also Unglück, Übles, Böses erleiden, Leid ertragen, aushalten. Timotheus sollte zum Leiden bereit sein. Er konnte nicht wissen, was auf ihn zukam, weder in Ephesus noch bei seiner Reise nach Rom. Timotheus sollte als guter Streiter Christi leiden. Als Soldat Christi. Und wir finden im Epheserbrief im Kapitel 6 ab Vers 10 diese geistliche Waffenrüstung. Die Waffenrüstung für so einen Streiter Jesu Christi. In den Versen 4 bis 6 haben wir dann drei Beispiele. Erstens der Soldat. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Es geht hier um völlige Hingabe. Völlige Hingabe des Soldaten an seinen Kommandeur. Das ist eng verbunden mit Entsagung, mit Disziplin, mit Ausdauer, mit Konzentration auf das Wesentliche, auf die Aufgabe. Denn der Soldat möchte seinem Herrn gefallen. Für uns heißt das, dass wir uns Jesus völlig hingeben, ihm allein dienen, uns voll auf die Aufgabe konzentrieren, auf das Wesentliche, nämlich darauf, wozu wir geschaffen wurden, zur Ehre unseres Herrn zu leben, zur Ehre unseres Herrn, dass wir ihn durch unser Leben verherrlichen, dass wir ihn groß machen, dass wir auf ihn hinweisen, mit unseren Worten und mit unseren Taten. Aber wie leben wir in unserem Alltag? Geht es uns so, wie es hier im Text steht? Verstricken wir uns in die Geschäfte des Lebensunterhalts? Verstricken wir uns darin, unser Leben so angenehm wie möglich zu gestalten? Gehen wir vollkommen im Hier und Jetzt auf, dass wir safe sind, dass wir nach allen Seiten gut abgesichert sind? Setzen wir unsere ganze Energie, unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld in unser irdisches Leben? Ich habe mich in der Corona-Zeit schon manchmal dabei ertappt, wie ich dachte, ja, aber wichtig ist ja, dass es mir und meiner Familie gut geht. Ja, ich habe als Familienvater Verantwortung für 4 Kinder. Ja, ich möchte und ich freue mich auch, wenn es unser als Familie gut geht, wenn es meinen Kindern, meiner Frau gut geht, wenn es mir gut geht. Aber das ist doch zu wenig. Ich möchte gerade auch in dieser Zeit für Menschen da sein, denen es nicht so gut geht, die alleine sind, die große Probleme haben, die Sorgen und Ängste haben. Ich möchte ein offenes Ohr, ein ermutigendes Wort haben. Ich denke, da sind wir alle dazu herausgefordert in dieser Zeit. Das zweite Beispiel, der Sportler. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Damals mussten die Sportler, wenn sie an den Olympischen Spielen teilnehmen wollten, einen Eid ablegen. Den Eid, ich habe die letzten 10 Monate mich sehr angestrengt, ich habe ein intensives Training absolviert. Sonst durften sie nicht dran teilnehmen. Es geht hier um Gehorsam, Gebundenheit an Vorgaben, an Regeln halten. Für uns bedeutet das, Gottes Wort allein ist unser Maßstab, die Richtschnur für unser Leben. Wir dürfen uns nie darüber stellen, zum Beispiel bei Stellen, die uns nicht so angenehm sind. Dass wir einfach sagen, naja gut, das galt für damals, das war die damalige Kultur, das hat für mich heute keine Bedeutung mehr. Nein, genauer prüfen, hinschauen, beten über der Stelle. Und nach den Regeln kämpfen bedeutet auch, dass es keine Abkürzung geben kann. Keine Mogelei, keine Schummelei, keine Betrügerei. Für mich war damals immer mal wieder die Tour de France sehr interessant. Ich habe nicht so viel geschaut, aber wenn ich geschaut habe, fand ich es ganz interessant, wie die im Team kämpfen und so. Aber es hat stark nachgelassen, als dann ein Dopingfall nach dem anderen kam. Und ich dachte, naja, die mogeln alle. Das ist ja nicht so toll. Ein drittes Beispiel, der Landwirt. Vers 6. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Hier geht es um Mühe, um Anstrengung, um Geduld, aber auch um die Zusage, dass es Früchte geben wird. Als Kind habe ich oft den Spruch gehört, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also erst Schulaufgaben, dann Spielen. Kennen vielleicht die Kinder auch, die heute da sind. Hat mir nicht immer so geschmeckt, aber als ich dann gespielt habe, da konnte ich das Spielen wirklich genießen, denn ich wusste, jetzt kommt keine Hausübung mehr, ich habe meine Ruhe. Für uns bedeutet das, jetzt ist die Zeit der Arbeit, der Mühe, bis unser Herr Jesus wiederkommt. Ihr Lieben, noch ist Gnadenzeit, noch gibt es Chance, dass die Menschen umkehren, errettet werden vor dem ewigen Verderben. Wir sind in der Endzeit drinnen. Wir wissen nicht, wie lange es dauert. Wir wissen nicht, was kommt. Wenn wir diese Mühen nicht scheuen und den Menschen die gute Nachricht bringen, dann werden wir zur rechten Zeit auch von unserem Herrn den Lohn erhalten. Und in Vers 7 haben wir dann noch eine Ermutigung zum Nachdenken. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Im Neuen Testament geht es bei diesem Wort Bedenken immer um ein geistliches Verstehen. Darum, dass unser Verstand durch den Heiligen Geist erleuchtet ist. Darum, dass wir den Durchblick haben. Wir brauchen gerade auch in dieser Zeit und auch immer mehr den geistlichen Durchblick, ein geistliches Verstehen. Wir sind herausgefordert, richtet euren Blick auf Jesus. Ein wesentlicher Teil unseres Gemeindelebens ist ja gerade sehr eingeschränkt. Ja, wir haben Privilegien und wir dürfen dankbar sein, dass wir heute überhaupt hier sitzen können. Alle anderen Veranstaltungen sind verboten. Ja, wir dürfen dankbar sein. Aber trotzdem, auch ein wesentlicher Teil unserer Gemeinschaft, unserer Gemeinde, unseres Glaubenslebens ist begrenzt, nämlich die Gemeinschaft untereinander. Und besonders Alleinstehende leiden darunter. Darum lasst uns erfinderisch werden darin, wie wir einander ermutigen können in dieser Zeit. Und in all dem brauchen wir dringend Jesu Gnade. Werde stark in der Gnade Jesu. Zweitens, erinnere dich an den Sieg Jesu. Paulus hatte in seiner schwierigen Situation nur eine Hoffnung. Menschlich gesehen war es die Endstation. Er wusste, er würde bald sterben. Er kommt aus diesem Gefängnis nicht mehr raus. Aber er hatte diese eine Hoffnung, und zwar Jesus. Und dazu ermutigte er auch Timotheus hier in Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Denke an ihn, erinnere dich immer wieder. Die österreichischen Fans singen immer wieder, immer wieder, immer wieder. Österreich, Jesus. Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens. Wir können das in dieser Zeit ganz praktisch umsetzen, indem wir einander ermutigen mit Bibelversen über WhatsApp, SMS, ein kleiner Anruf. Wir können das aber auch zu Hause tun. Bibelverse an den Wänden, im Flur, im WC, an Kühlschränken. Ich denke, viele von euch machen das auch. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Paulus betont in diesem Vers hier zwei wichtige Wahrheiten des Evangeliums. Zum einen, Jesus ist König. In ihm erfüllen sich alle Verheißungen des Alten Testaments. Alle Versprechen Gottes laufen in Jesus zusammen, bezogen auf sein erstes Kommen und dann aber auch auf sein zweites Kommen, auf seine Wiederkunft. Jesus, er schreibt hier aus dem Samen Davids, das heißt Jesus, ein Nachkomme Davids, des großen Königs von Israel. Und David hatte damals, das könnt ihr nachlesen, im 2. Samuel Kapitel 7, Vers 13, David hatte damals eine wunderbare Zusage Gottes erhalten. Einer deiner Nachkommen wird auf ewig auf dem Thron sitzen. Und diese Zusage erfüllte sich in Jesus. Jesus ist König. Und zweitens, Jesus ist Sieger. An ihm zeigte sich die Macht Gottes. Und zwar in der Auferstehung, wie es hier heißt, aus den Toten auferstanden. Jesus hat dem Tod die Macht gegeben. Er hat uns Menschen die Möglichkeit auf ewiges Leben geschenkt. Er hat Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Kapitel 1, Vers 10 stehen diese wunderbaren Verse im 2. Timotheusbrief. Was berührt denn unser Herz mehr als diese wunderbare Tatsache? Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Und Tod ist stärker als Krankheit, oder? Tod ist stärker als eine Epidemie, eine Pandemie. Denn das ist das Ende normal. In allen Nöten, Sorgen und Ängsten dürfen wir getrost wissen, Jesus ist der Sieger. Halleluja! Jesus ist der Sieger. Er hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt, er hat den Teufel besiegt, ein für alle Mal. Er hat es geregelt dort am Kreuz. Unter schlimmsten Schmerzen, vor allen Dingen die Trennung vom Vater. Und Paulus war sich dessen in seiner schwierigen Lage bewusst. Er hatte diesen Blick auf Jesus. Er wusste, beim menschlich gesehen ist das hier die Endstation, aber ich gehe zu meinem Herrn. Ich leide hier wie ein Übeltäter, schreibt er in Vers 9. Das heißt, wie ein Schwerverbrecher. In meiner juristischen Ausbildung konnte ich damals ein Gefängnis besuchen und ich habe aber nur Zellen von normalen Gefängnisinsassen gesehen. Ich habe keine Zellen von Schwerverbrechern gesehen. Und selbst die Zellen von Schwerverbrechern sind heute sicherlich viel angenehmer als das, wo Paulus damals saß. Paulus hatte nichts getan, warum er so behandelt werden musste. Er hatte nur das Evangelium weitergesagt und deshalb saß er dort im Gefängnis. Er litt dies alles wegen des Evangeliums. Aber Paulus haderte nicht. Er wusste, alles, was ich hier erlebe, und genau das dürfen auch wir wissen, alles, was wir hier erleben, das dient einem höheren Zweck. Auch wenn es nicht leicht ist. Paulus hatte diesen Blick. Er sagt, denn das Wort Gottes ist nicht gekettet. Ich bin gekettet, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Er hebt den Blick weg von seiner persönlichen Situation. Er sagt, wenn auch die ganze Welt untergeht, Gottes Wort hat auf ewig Bestand. Und genau das hat Jesus ja auch in Matthäus 24, Vers 35 gesagt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nie vergehen. Ihr Lieben, Gottes Wort bleibt, es hat auf ewig Bestand. Paulus wusste, dass es geht letztlich nicht um meine persönliche Situation, auch wenn Jesus da ist und mich da tröstet, natürlich. Aber letztlich geht es um Gottes Wort, um Jesus, um seine Ehre. Der römische Kaiser Diokletian, der führte im Jahr 303 eine der grausamsten Christenverfolgungen durch, im ganzen Römischen Reich. Er ließ überall Christen verhaften und töten, alle Kirchen wurden zerstört, alle gefundenen Bibeln wurden verbrannt. Und am Ende, wo er dachte, er hätte das Christentum, die Christen besiegt, da ließ er in Rom eine Gedenksäule aufrichten mit den lateinischen Worten Extincto nomine Christianorum. Das heißt, der Name der Christen ist ausgelöscht, sozusagen besiegt. Aber bereits 10 Jahre später war das Christentum nicht mehr verboten im Römischen Reich. Die Römer haben gemerkt, sie können die Christen und letztlich den, der dahinter steht, nicht besiegen. Und im Jahre 380 unter Kaiser Theodosius wurde das Christentum sogar Staatsreligion. Jesus ist und bleibt Sieger. Und Paulus hatte das Ziel vor Augen, die Herrlichkeit. Und das lesen wir in Vers 10, da sagt er, darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist mit ewiger Herrlichkeit. Aber warum sollten die Auserwählten, die Gläubigen, gerettet werden? In Jesus waren sie doch schon gerettet. Paulus hat hier die endgültige Errettung im Sinn. Nämlich, wenn die Errettung vollkommen ist, wenn Jesus und seine Braut, die Gemeinde, zusammenkommen bei seiner Wiederkunft, wenn es sichtbar wird für alle Welt, Jesus ist der Herr und seine Erretteten sind mit ihm. Und im letzten Abschnitt, in den Versen 11 bis 13, da haben wir Prinzipien über die Beziehung des Menschen zu Jesus Christus. Paulus leitet diese Prinzipien ein mit den Worten, glaubwürdig ist das Wort, zuverlässig, gewiss. Was lesen wir? Erstens, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Und das hatte Paulus ja auch schon ausführlich im Römerbrief erklärt. Kapitel 6, könnt ihr das mit nachlesen. Da steht es fast genauso wortwörtlich. Ich meine in Vers 8. Paulus meint, wir sind für die Sünde gestorben. Die Sünde muss keine Macht mehr haben in unserem Leben. Die Strafe der Sünde ist auch erledigt durch Jesu Tod am Kreuz. Aber es gilt für die, es wird nur im Leben von denen wirksam, die ihr Leben voll Jesus anvertraut haben. Zweitens, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Jesus sagte in Lukas 9, Vers 23, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ja, das Leben mit Jesus ist wunderbar. Wir haben ewiges Leben, eine Hoffnung über den Tod hinaus, Vergebung aller Sünden, aller Schuld, Frieden mit Gott, einen Sinn im Leben und vieles, vieles mehr. Aber das Leben ist nicht immer leicht. Und Jesus hat uns das auch nicht versprochen, dass wir ein leichtes Leben haben hier auf dieser Erde. Es ist eher ein anstrengender Ausdauerlauf. Aber am Ende wartet die Belohnung. Wir werden mit Jesus herrschen. Das ist ja etwas, was uns irgendwie völlig ungewohnt ist. So ging es mir jetzt auch, dieser Gedanke. Den hören wir nicht so oft. Aber Jesus hat in Offenbarung 21, Vers 3 gesagt, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Unvorstellbar, oder? Eine dritte Aussage. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Und ich glaube, das ist hier, so geht es euch sicher auch, die schwierigste Stelle in unserem Text. Wie ist das gemeint? Da können viele Fragen irgendwie auftauchen. Was meint verleugnen? Oder vielleicht kommt auch die ängstliche Frage, jetzt habe ich im Gespräch mit meinem Bekannten nichts von Jesus gesagt. Ich habe geschwiegen, obwohl ich doch irgendwie die Möglichkeit hatte. Ich habe nichts gesagt. Habe ich jetzt Jesus verleugnet? Wird er mich auch verleugnen? Wird er mir vergeben? Oder noch die viel größere Frage, die dahinter steckt, können auch Gläubige, Nachfolger Jesu ihr Heil verlieren? Zuerst einmal, hier steht nicht, wer verleugnet, verliert sein Heil. Ich denke, dass es Verleugnen mit unterschiedlicher Qualität gibt. Zum einen verleugnen mit dem Mund, aber nicht mit dem Herzen. Da haben wir ein gutes Beispiel, Petrus. Er hat Jesus mehrmals verleugnet, sogar mit einem Schwur. Ich kenne den Menschen nicht. Und er hat sich verflucht und geschworen. Und trotzdem hat er die Chance zur Umkehr, zur Vergebung. Und er hat davon Gebrauch gemacht. Es gibt keine Sünde, für die Jesus nicht gestorben wäre. Jede Sünde, auch ein Verleugnen, wird vergeben, wenn sie ernst vor Gott bekannt wird. Und es gibt ein Verleugnen mit dem Mund und mit dem Herzen. Also ein gewohnheitsmäßiges, ein dauerndes Verleugnen. Und die griechische Form des Wortes hier im Text deutet auf so etwas Dauerhaftes hin. Diese Menschen haben ein ungläubiges Herz. Sie haben letztlich keine Beziehung mit Jesus und Jesus wird diese Menschen verleugnen. Und vielleicht ist hier auch eine Anspielung auf die Irrlehrer gemeint, die auch in der Gemeinde waren. Kapitel 3, Vers 5 ist von ihnen die Rede, wo auch von ihnen heißt, sie verleugnen. Johannes schreibt in seinem ersten Brief auch, dass diese Irrlehrer mitten unter den Geschwistern in der Gemeinde waren und dass sie von ihnen ausgegangen waren. Aber ganz entscheidend ist doch, es kommt immer auf das Herz des Menschen an. Und Jesus kennt unsere Herzen. Er weiß ganz genau, wo wir stehen. Er weiß, ob wir zu ihm gehören oder ob wir nicht zu ihm gehören. Das ist das alles Entscheidende. Gehörst du zu Jesus? Hast du dein Leben ihm schon anvertraut, diesem großen, wunderbaren Herrn, diesem Sieger, diesem König der Welt, der für dich alles gegeben hat am Kreuz? Das ist entscheidend. Und dann, da brauchen wir uns keine Gedanken machen und sagen, ah, der ist bestimmt vom Glauben abgefallen, der wird nicht gerettet, der hat das und das gemacht. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Das können wir getrost Gott überlassen. Das entlastet doch auch. Das heißt nicht, dass wir nicht handeln, verhalten, prüfen sollen anhand der Bibel. Aber das Urteil sprechen steht uns nicht zu. Jesus weiß, wer ihm gehört und wer nicht. Und ein letzter Gedanke. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Dieses letzte Prinzip betont die Treue Gottes. Gott ist treu in allem, was er tut, in allem, was er sagt. Er ist treu in seinen Versprechen, in seinen Zusagen, aber auch in seinen Warnungen. Denn er ist heilig und gerecht, er ist wahrhaftig. Auf sein Wort ist absolut Verlass. Wir sind zu einem Leben in Treue aufgefordert. Ja, was hilft uns dabei, standhaft zu sein, das Leid auch zu ertragen? Wenn wir auf Jesus schauen. Schaut auf Jesus, auf seinen Sieg am Kreuz. Erinnere dich an den Sieg Jesu. Ich fasse zusammen. Wir können heute zwei Dinge mitnehmen. Erstens, werde stark in der Gnade Jesu. Und von dieser Gnade Jesu leben wir Tag für Tag. Wir sind absolut darauf angewiesen. In dieser Gnade, in dieser Kraft können wir unseren Dienst für ihn tun. In dieser Gnade, in dieser Kraft können wir für ihn leiden. Aber es ist auch wichtig, um diese Kraft zu bekommen, dass wir unser Leben Jesus immer wieder neu hingeben. Zweitens, erinnere dich an den Sieg Jesu. In Jesus erfüllen sich alle Verheißungen, alle Versprechen Gottes aus dem Alten Testament. Jesus ist der Messias, er ist der König. Und in Jesus zeigt sich auch die Macht Gottes in der Auferstehung. Jesus ist Sieger. Auch in deinem Leben? Sei standhaft im Glaubenskampf mit dem Blick auf Jesus. Amen. Herr Jesus, danke, dass du König bist. Danke, dass du Sieger bist. Ja, und ich wünsche und bete, dass du der Sieger in immer mehr Herzen wirst. Jetzt auch gerade in dieser Zeit, in dieser verwirrenden, in dieser Zeit, wo ja nichts berechenbar ist, wo sich von einem Tag auf den anderen viel verändern kann. Herr, danke, dass du da bist. Danke, dass du mit deiner Gegenwart bei uns bist. Dass wir auf dich schauen dürfen, egal was kommt. Und dabei geht es uns hier doch wirklich gut. Wir wollen nicht die Dankbarkeit vergessen. Wir leben in einem Land, wo es zwar diese Pandemie gibt und stark gibt, aber wir haben Frieden. Wie geht es den Menschen, die Flüchtlinge sind, die in Lagern irgendwo sind? Herr, du kannst auch ihnen begegnen. Herr, danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass wir auf dich sehen dürfen. Herr, du wirst wiederkommen. Ja, und wir erwarten dich und deine Wiederkunft. Danke, dass du mit uns im Alltag bist. Amen.